Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben ja schon den ersten Teil hinter uns. Es ist heute der 29.10. Und da will ich spiel ganz bewusst auf das Datum an. Ich grüße euch alle und segne euch jetzt schon im Vorrein. Der Richard, der hat ja schon gesprochen, er hat zum Opfer gesprochen. Wir haben inzwischen das Opfer eingesammelt. Und jetzt geht es mit der Predigt weiter. Die Predigt beschäftigt sich mit einem Thema. Ja, ich werde die Überschrift erst am Ende dazu geben, das ist, glaube ich, besser. Ich habe etwas, was mich natürlich übermorgen beschäftigt, und das ist etwas, wo ich manchmal kopfschüttelnd dastehe: Halloween. Ich will auf das Thema nicht groß eingehen, denn das ist etwas, was mir sowieso nicht liegt, dieses Thema. Es ist ein heidnisches Schamhain-Fest der Kelten in Nordirland. So ist es mal gegründet worden. Und der 31.10. war der Vorabend der Allerheiligen. Okay? Und es war sozusagen, auch wenn man das in Englisch ausdrückt, All Hallows Evening. Das war also der Sinn der Sache. Und was ich ganz schlimm finde, wenn wir jetzt nämlich das Vater Unser nehmen und wenn wir das Vater auf Unser auf Englisch sprechen, dann kommt etwas, wo wir, glaube ich, stutzen müssen. Es heißt: My Father in Heaven, hallowed be your name. Und das heißt heilig. Und da frage ich mich, was ist übermorgen an dem, was hier in Deutschland läuft, heilig? Das ist sowas von schlimm. Und das dann auch noch Halloween zu nennen, es geht mir sowas gegen den Strich. Und damit möchte ich das eigentlich stehen lassen. Aber es gibt ja noch was anderes. Wir sagen Weihnachten, da ist es ja noch nicht so schlimm, dass man da Geschenke kauft und Jesus in die Ecke stellt oder das Christkind sogar noch benennt in Bayern. In Norddeutschland gibt es das nicht. Die Amerikaner sind ja viel brutaler. Da heißt es Christmas, und was haben sie gemacht? Sie haben Christus rausgeschmissen. Sie haben X-Mess eingesetzt. Das sind auch Sachen, die, ja, wie soll ich das mal sagen, Mama, an der Kasse, gell? Mama, was ist Christ? Stör mich nicht, ich will einkaufen und will jetzt nicht mit dir über Christus diskutieren. Gell? Also man schmeißt ihn bewusst raus, stört ja das Einkaufsverhalten. Sehr ketzerisch von mir im Augenblick dargestellt, gebe ich zu. Aber es ist es doch so. Und jetzt, wenn wir dann an Ostern denken, gibt es Ostereier und alles andere. Man versucht etwas vom biblischen Ding uns abzulenken, damit wir in die weltliche reinkommen. Und da kommen wir auf das, was später auch nochmal kommt. Wir haben doch einen Kampf, das heißt so schön, Versus gibt es ja, so ein modernes Wort, VS steht dann immer da. Habe ich lange überlegt, was da soll das eigentlich? Aber das ist die Welt versus Gott. Das ist doch heute der Kampf, vor dem wir stehen. Und da kommen wir, Leute, kommen wir auch nicht dran vorbei. Ist es so?
Ja.
Wir sind mittendrin. Und die Losung heute, also ihr seht, wir sind hochaktuell, die leitet uns zu diesem Thema über. Jesaja 57, Conny, lies mal nicht nur den 11, sondern lies mal bis 13 weiter.
Bis 13.
Das der 11 ist der heutige Losungsvers, ne? Der 11.
Wen hast du gescheut und gefürchtet, dass du treulos wurdest und nicht an mich dachtest und es nicht zu Herzen nahmst? Ist es nicht so? Weil ich schwieg und mich verbarg, hast du mich nicht gefürchtet. Ich will aber deine Gerechtigkeit kundtun und deine Werke, dass sie dir nichts nütze sind. Wenn du rufen wirst, so sollen dir deine vielen Götzen helfen. Aber der Wind wird sie alle wegführen und ein Hauch wird sie wegnehmen. Doch wer auf mich traut, wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen.
Amen. Die Überschrift heißt, lies mal die Überschrift davor, dass man auch versteht, worum es da geht. Luther ist das.
Das Geschick der Frommen und der Gottlosen.
Eben, nicht? Da ist es, das ist genau das Thema. Und das genau das Thema, das trifft heute meine Predigt so ganz genau. Fangen wir doch mal an mit dem einen Vers, ganz am Ende der Bibel, Offenbarung. In Offenbarung 2. Da sind die Sendschreiben an die Gemeinden, und ich habe darüber auch schon viel nachgedacht, und da steht dann auch in dem einen Sendschreiben steht drin, dass ich das gut finde, was du machst, und dass das gut ist, und Jesus lobt erst immer die Gemeinden, und dann kommt aber, dann kommt ein aber, und da geht es dann manchmal ziemlich zur Sache, und dann heißt es in einem Vers: Wenn du das nicht änderst, werde ich den Leuchter wegstoßen. Der Leuchter ist...
Ja.
Nochmal?
Ja. Ja.
Ich wollte ja
den Leuchter wegstoßen. Und da darf man nichts Falsches lesen. Es steht da nicht, ich werde den Leuchter auslöschen. Nein. Wenn in der Gemeinde der Geist nicht da ist und das Wort nicht stimmt, dann wird der Leuchter weggestoßen in eine andere Gemeinde. Dann steht er woanders, dann steht er nicht mehr hier. Und das, verspreche ich euch, wird nicht passieren. Wir haben im theologischen Unterricht, habe ich gelernt, dass man das Wort schneiden muss. Dass man es wirklich teilen muss. Und dieses Teilen kann nur das sein, was Conny vorhin schon gesagt hat, dass man die Bibel durch die Bibel auslegt. Und das ist etwas, das ist das exakte Schneiden von Gottes Wort. Und wenn ich daran mal scheitere, dann dürft ihr mir was hinter die Ohren geben. Sag ich mal. Dann weiß ich, dann muss ich aufpassen. Das wird meines Erachtens nie passieren, aber nie sagen ist immer solche Sache. Das ist etwas. So, jetzt komme ich aber zu dem Sendschreiben in Kapitel 2. Nein, in Offenbarung 2 steht es. Und zwar nicht 2, sondern 25. 25. Das ist die Botschaft an die Gemeinde in Thyatira. Thyatira, so heißt es. Ich weiß, dass du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Trifft das auch unsere Gemeinde zu? Mhm. Aber haarscharf, gell? Und dann kommt's, was wir nicht haben. Und dann kommt nämlich eine Isabel, die in der Gemeinde ist. Und die Isabel, die führt was ganz Schlimmes durch. Sie führt zu sexueller Zügellosigkeit. Und sie hat also alle schon mit unreinen Sachen. Und sie bezeichnet sich als Prophetin. Und Jesus benutzt hier die Frau des israelischen Königs Ahab, der ja, wie soll ich das mal sagen, das ist aus dem Alten Testament herausgeholt und er benutzt diese Isabel hier symbolisch, wenn es um Irrlehren und falsche Lehre geht. Und das ist etwas, was hier die Gemeinde in Thyatira aufgezeigt bekommt. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren, aber es war umsonst. Sie weigerte sich, ihre unmoralischen Lebenswandel aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Das ist Neues Testament. Wenn du nicht bei Gott bist, kannst du Gottes Zorn schon erleben. Und das wollen wir nicht. Und deshalb kommt diese heutige Botschaft. Und ich sage euch, die Botschaft heute, die ist keine Steckenpferdpredigten. Und ich sage euch eins, Steckenpferdpredigen habe ich früher mal gepredigt. Aber heute ist das ja so, eine Steckenpferdpredigt ist einmal für mich leicht zu sprechen und für euch kitzelt es in den Ohren. Und das wollen wir doch alles nicht. Wir wollen doch nicht, was in den Ohren kitzelt, wie es im Wort heißt, sondern wir wollen etwas haben. Also kitzeln in den Ohren heißt, was der Gemeinde gefällt. Und sie sagt, boah, tolle Predigt, gell, weil sie das verstanden haben. Nein, es gibt heute eine Predigt, die ganz anders ausgelegt wird und ganz anders startet und auch ganz anders endet, weil wir einfach in der Zeit aufpassen müssen, dass wir nicht dahin kommen, was hier an diese Botschaft in dieser Gemeinde geschrieben steht. Dann, und die aufs Krankenbett geworfen, hat er gesagt, ne? Daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für seine Tat verdient hat. Wow. Also diese Entschreiben, die beziehe ich manchmal schon auch stark auf mich. Und da muss ich auch aufpassen, dass wir hier von Jesus einerseits gelobt werden, aber dass wir nicht unbedingt getadelt werden. Und dann gibt es eben Leute, die in dieser Gemeinde sind, die trotzdem am Wort festhalten. Und da kommt dieser letzte Satz hinein, der ist noch nicht der letzte Satz, aber es ist der Vers, der dann anschließend kommt. Denen rufe ich zu, haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Also ist das Arbeiten, der Weg von hier an heute bis zu Jesu Wiederkunft eine Last. Sehe ich das richtig? So steht es im Wort. So steht es im Wort. Und da Das, was ihr habt, an dem haltet fest. Das ist der 2,25 aus der Offenbarung. Der ist so wichtig, dass wir was zum Festhalten haben. Wir können uns an Gottes Wort festhalten. Und wir dürfen uns nicht beeinflussen lassen von außerhalb. Und jetzt liest die Conny uns einen Vers vor aus dem 2. Timotheus 3, und zwar die Verse, nicht nur einen, sondern die Verse 1 bis 5.
Sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern.
Das ist 2000 Jahre alt, nicht? Das ist ja vor 2000 Jahren ist das mal so gewesen, oder?
Nee.
Ach so.
Heute auch.
So ist es. Heute gerade ist es so. Und da steht, von solchen Menschen halte dich fern. Und da müssen wir mal drüber nachdenken. Wir sollen doch einerseits Gottes Wort auch zu den Leuten bringen, zu unseren Feinden geben. Und sollen ihnen auch darüber, dass sie sich verändern können, wenn Gott darauf angeklopft hat und schickt mich dahin, dann hat er natürlich auch was im Sinn. Aber von den Leuten soll ich mich fernhalten. Ich habe natürlich da die Sektierer im Kopf. Und ich habe mich mit Sektierern auseinandergesetzt. Ich habe sie einfach nur eingeladen. Ich habe 2 Stunden mit ihnen diskutiert. Und sie haben nicht ein Jota mir zugehört, wenn es um biblische Dinge ging. Sie wollten immer nur ihres machen und ihres machen. Und als ich am Ende sie nicht überzeugen konnte und sie mich nicht überzeugen können, hat die eine Frau zu mir gesagt, oh, ich muss jetzt unbedingt in den Kindergarten, ich muss mein Kind abholen. Also sie hat im Grunde aufgegeben. Und da habe ich entschieden, von solchen Leuten muss ich mich fernhalten. Denn es kostet nur Zeit. Ich bin ihnen ja gar nicht böse. Wenn die wiederkommen und sagen, ich will über Gottes Wort mit dir reden, gerne, ja, Tür ist offen. Aber mir Zeit wegzunehmen mit Dingen, die nicht im Wort stehen und mich davon überzeugen, dass das richtig ist, muss ich nicht haben. Versteht ihr? Das ist das, was wir heute beachten müssen und wo wir uns aufpassen müssen. Wenn wir nämlich uns darauf einschießen, was die sagen, die haben 95% Worte aus der Bibel und die 5%, die sie reinbringen, die zeichnen sich als Sekte aus. Und darauf dürfen wir nicht reinfallen. Das ist ganz klar und deutlich festgelegt. Darauf dürfen wir nicht reinfallen. Wenn wir jetzt, ich habe jetzt alttestamentarisch nur etwas. Der Daniel 11, Altes Testament natürlich, wisst ihr alle. Da ist der 11, ist ja, da könnte man ja politisch einen ganzen Tag drüber reden. Ne? Richard nickt. Da geht es wirklich um die 3 Könige, die sich gegenseitig, was weiß ich, und darauf will ich aber nicht eingehen. Aber es heißt bei Daniel 11 im Vers 27, wenn Conny uns den vorliest.
Und beide Könige werden darauf bedacht sein, wie sie einander schaden können. Und sie werden an einem Tisch verlogen miteinander reden.
Haben wir das nicht letzte Woche erlebt? Schauen wir doch, ich will ja gar keine Orte nennen und alles. Aber das ist doch unser täglich Brot, wenn ich die Tagesschau anschaue. Das ist doch genau das drin. So, aber ich will nicht politisch werden. Und da kommt dann, wenn wir dem anhangen, dann kommen wir zum Abfall. Und die Überschrift der heutigen Predigt heißt Abfall? Fragezeichen. Ja? Abfall nicht die Mülltonne, sondern Abfall von Gott. Dass wir wegkommen von Gott. Und wenn wir jetzt, der Daniel, der in dieser Zeit gelebt hat, komischerweise wir auch, gell? Warum hat Gott uns gerade in diese Zeit geschickt? Hast du dich das mal gefragt? Warum wir gerade heute leben? Ich habe mich das schon oft gefragt. Gell? Und wenn wir jetzt den Daniel 11, Vers 32, und zwar den ersten Teil von 32 lesen, dann heißt es, das Volk, das seinen Gott kennt, wird stark sein und große Taten vollbringen.
Amen.
Amen. Das ist es. Gell? Das seinen Gott kennt. Gott kennen, das ist es doch. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und wir müssen immer uns darauf, wir reden hier übrigens nicht über Heiden oder über Nationen, sondern wir reden über Christen. Abfall kann ja nur von Christen passieren, die schon mal bei Gott waren, die jetzt nicht mehr dabei sind oder auf dem Weg sind, davon zu gehen. Und Menschen, die keine Zeit mit Gott verbringen, die sind gefährdet für diesen Abfall, weil sie ja gar nicht wissen, wie sie jetzt reagieren sollen. Ich komme nochmal zurück auf das Gespräch mit den Sektierern. Ich konnte ihnen was entgegensetzen und sie haben am Ende kapituliert. Sie haben mir nicht zugestimmt. Vielleicht innerlich zugestimmt, gell? Aber sie haben äußerlich kapituliert und sind abgezogen, weil sie gemerkt haben, gegen den komme ich nicht an, weil Gott mir die Worte, die richtigen Worte in den Mund gelegt hat. Wenn du das aber nicht hast, dann können sie dich mit ihrer süßen Stimme dazu bringen, ach, komm doch mal zu uns, schau doch mal bei uns in die Gemeinde und guck mal, was wir machen. Und zack, bist du schon in der Blüte von dem... Wie heißt diese fleischfressende Pflanze?
Gegenfalle.
Ja, genau. Ne? Und da müssen wir aufpassen, dass wir eben insofern Gottes Wort kennen, immer besser kennenlernen, Gott dadurch immer besser kennenlernen und dann in diesem Moment sagen, stopp, geht nicht. Jetzt kommen wir zu einem Vers, der das noch weiter ausdrückt, und zwar ist das der Matthäus 24, Vers 5.
Denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen.
Das haben wir vielleicht noch nicht so, dass da einer im weißen Gewand steht und sagt, ich bin Jesus, aber dass viele uns irreführen wollen mit dem Wort Gottes, das ist ja genau das schon passiert. Und schauen wir jetzt mal auf die Verse 6 bis 14, die jetzt gleich danach kommen. Ich wollte das nur erstmal einführen, dass wir heute, wenn wir nicht sicher sind, irregeführt werden können. Wenn wir nichts zu entgegnen haben, dann sagen wir vielleicht zu dem falschen Ja. Kommen wir später noch drauf, was das bewirkt. 6 bis 14.
Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen.
Aha.
Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird es bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende.
Ja. Wenn die Zahl der Christen voll ist, das müssen nicht alle sein, viele werden es sein, aber nicht alle. Und der Abfall, der dort angesprochen wird, und ich meine, das ist ja wohl klar, dass dieser Text, den wir eben gelesen haben, genau heute in diese Zeit trifft und dass wir genau mitten da drin stehen. Und wir können wirklich nur sagen, dass wir verraten werden von Pastoren, die das Wort eben falsch auslegen. Dazu kommen wir aber gleich noch. Timotheus hat es auch erlebt. Paulus hat es erlebt. Paulus hat es erlebt. Und Timotheus, an den hat er es geschrieben, in seiner Gemeinde ist es passiert. Und das finden wir im 2. Timotheus 4, Vers 10, erster Teil vom Vers.
Denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereist.
Da ist es. Die Welt hat er lieb gewonnen. Gell? Die Fleischtöpfe in Ägypten, das hat doch Volk Israel auch schon gesagt. Gott ist manchmal nicht so ganz bequem und in der Welt fühle ich mich vielleicht besser. Aber da ist doch schon der Demas ist abgefallen, weil er sich aus der Gemeinde wieder der Welt zugewendet hat. Und jetzt Cornelius noch den Kolosser 9, Vers 2, bitte.
Kolosser 9, Vers 2.
Nur erstmal den 2.
Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört.
Aha, letzten Sonntag, was war das da? Lukas 12, Vers 31, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere, alles übrige heißt es auch, dazugegeben. Das ist genau der Text, ist identisch. Wir sollen nach dem uns richten, was droben ist. Mhm. Aber wir leben drunten. Kommen wir auch noch dazu. Und jetzt lesen wir die Verse 3 und 4 weiter. Bitte, Conny.
Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt.
Ja. Große Verse. Jetzt kommen wir mal dazu, ein bisschen uns damit zu beschäftigen. Gott möchte doch bei allem, dass wir uns am Leben freuen. Er hat Dinge auf der Erde geschaffen, damit wir sie auch genießen können. Und er hat Menschen kreative Ideen gegeben, um das Leben auch zu verbessern. Und wir sollen eben aber nicht nach dem Dingen dieser Welt trachten, sondern nur nach Gott selbst. Und das ist auch in unserer Alltagshektik manchmal ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Das fällt mir auch schwer, wenn ich tagsüber voll eingespannt bin. Aber es muss immer noch Zeit sein, dass man Gott immer mit einbezieht und ich manchmal fragt, wo soll ich abbiegen? Dass man trotz aller Hektik immer wieder fragt, bin ich richtig unterwegs und habe ich den richtigen Schritt jetzt getan oder muss ich etwas anders tun? Und der Feind, also der Teufel, der buhlt natürlich um unsere Aufmerksamkeit aus der Welt, wo es glitzert und schillert und wo es dann richtig bunt ist und dadurch sind wir abgelenkt. Und dann gibt es auch noch etwas, dass er uns beschäftigt, dass er uns wirklich mit Dingen beschäftigt, die wir eigentlich gar nicht machen wollen und trotzdem merken wir hinterher, hey, da haben wir wieder Zeit. Ich denke nur Computer, wie oft sitzt man davor, das Programm läuft nicht und alles und dann ist man am Ende frustriert, weil man schon wieder 2 Stunden verschenkt hat und da sage ich immer, da sind wir wieder mal beschäftigt worden. Geld war nichts Zielführendes und trotzdem ist nur ein Beispiel, aber das ist etwas, was uns immer wieder ablenkt von unserer Beziehung zu Gott, um die wir uns eigentlich kümmern sollten, damit unser Glaube wächst. Und wir müssen uns weiterhin um Dinge kümmern, die Ewigkeitswert haben. Wir sind in dieser Welt, hatte ich vorhin schon angedeutet, aber nicht von dieser Welt. Und also lasst uns auf Gottes Reich bedacht sein. Das haben wir eben in dem Vers gelesen, im Kolosser 2. Okay? Und letzten Sonntag in Lukas 12, 21, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen. Wir sollen uns aber trotzdem um die verlorene und sterbende Welt kümmern und ihr einen lebendigen Jesus bringen, wie Baylis Conley das immer so schön sagt. Gell? Das finde ich so schön. Und wir sollen nahe bei Gott bleiben und wir sollen allen Verführungen entgegenstehen und dann werden wir auch nicht in die Irre gehen, wenn wir standfest sind und wenn wir fest danach trachten. Psalm 91 sagt es ganz toll, 14 bis 16 die Verse.
So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei, ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe.
Ja, das sind die Leute, die auf Kurs bleiben. Okay? Und da wollen wir bleiben. Und jetzt, das nächste ist im 1. Timotheus 4. Und da möchte ich euch vorweg schon sagen, ich habe eins im Leben gelernt, sag niemals nie. Das wird mir nie passieren, das mache ich nie, das wird mir nie vorkommen und nie, 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 nie. Ich habe gelernt, dass das alles anders werden kann und dass das nie, manchmal gar nicht, eingetroffen ist, dass genau das Gegenteil eingetroffen ist. Und da kommt jetzt der 1. Timotheus 4, und zwar die Verse 1 bis 2. Nie, das mache ich nie.
Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Und von scheinheiligen Lügnern propagiert werden, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden.
Boah. Hammerhart, gell? Das wird mir nie passieren. Was wird mir nie passieren? Dass ich mich irreführen lasse, gell? Mhm. Nie. Vorsichtig. Vorsichtig. Was ist der Schutz dagegen? Was können wir dagegen tun? Wo kommt die Lehre her? Wo kommt der Schutz her? Wo ist der Ring von Feuer da? Die Gemeinde. Hallo. Und wenn wir offen darüber reden, dass jemand wirklich Schwierigkeiten hat, dann soll er zu mir kommen und wir reden darüber, dass er in Gefahr ist, etwas zu glauben, was nicht von Gott ist. Und dann können wir immer noch gegensteuern, dann können wir beten und können das bereinigen und können uns der richtigen Lehre zuwenden. Ist das gut?
Amen.
Und dieses mit dem Glühenden, was wird, womit wird
Glühendes
sein Gewissen?
Eisen.
Da wird sein Gewissen? Ja?
Deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden.
Das sind skrupellose Leute, die heute auftreten und den Glauben benutzen und den Leuten etwas vormachen mit falschen Argumenten. Ja, der erste Timotheus, sind wir jetzt wieder, da geht es noch weiter mit Vers 6 im Kapitel 4.
Wenn du den Geschwistern diese Dinge klar machst, erweist du dich als ein guter Diener Jesu Christi. Du zeigst damit, dass die Botschaft des Glaubens deine Nahrung ist, diese gute Lehre, der du so treu gefolgt bist.
Ja, ist das euer Ziel? Meins ist es. Und das ist so wichtig. Und das ist der Alltag, wo es nicht immer möglich ist. Aber wir müssen dran festhalten und uns immer wieder auf die Werte besinnen, die Gott uns gibt. Und die Gott uns vor Augen führt. Und da kommen wir jetzt zu Christen, die keine Liebe für Gottes Wort haben. Die werden besonders versucht. Und diese Versuchung führt dann, dass sie vom Glauben abfallen. Und damit haben sie dann die Wahrheit nicht mehr in ihrem Leben. Und genau die Wahrheit nämlich, die müssen wir lieben und wertschätzen. Und dann sind wir auch im Klaren darüber, Täuschungen, die an uns herangetragen werden, zu erkennen und abzulehnen. Und es gibt viele Dinge im Leben, die uns von Gottes Wort wegziehen wollen. Und sogar in christlichen Kreisen ist es gang und gäbe geworden, Gottes Wort zu verdrehen und falsch darzustellen. Ihr habt alle schon da Beispiele gehört. Ich komme nicht auf spezielle Fälle. Christen lassen sich zum Beispiel, die tauschen das Wort Wahrheit gegen Kultur aus. Und dann täuschen sie sich damit, dass sie sagen, ja, aber der Zeitgeist will das doch so. Und dann kommt in die Kirche der Zeitgeist rein. Und was ist das für ein Geist? Ein Geist, der täuscht und der nicht der Heilige Geist ist, sage ich einfach mal ganz brutal. Und dadurch ebnen diese den Weg dafür, dass Täuschungen entstehen und dass Menschen damit auf den Leim gehen. Und es ist dann nicht verwunderlich, dass diese Menschen, eben auch irregeleitete Christen, das Böse gut nennen und das Gute böse. Sie vertauschen die Werte. Und das ist nicht mehr die Wahrheit. Und wenn ich das mache, ich habe letztens mal, ist ganz wurscht, von welcher Kirche oder Denomination es ausging, da wurden Leute gefragt, was sie von den zahllosen Kirchen austreten halten. Und die Argumente, die ich da gehört habe, die haben alle nichts mit Kirche und Glauben und Bibel zu tun. Ja, ich finde mich da nicht wieder und meine Sache wird da ja gar nicht gemacht und ich hätte das gern so und so und ich hätte das gern so und so. Keiner hat von der Predigt gesprochen, keiner hat vom Lobpreis gesprochen oder von Kirchenliedern oder von Dingen, die wirklich biblisch sind. Denn die wären es ja gewesen, wenn es daran gefehlt hätte, dann hätte man sagen können, okay, das ist in Ordnung. Aber diese Argumente, die dann kamen, waren also alles andere, die waren reine Welt und da dürfen wir nie landen. Conny, lies uns doch nochmal ich habe den Vers mitgebracht. Conny kennt ihn aber. Das ist der Römer 1, und zwar der Vers 25, erster Absatz. Sie, nämlich die, von denen wir eben sprachen, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen. Da steht es in Römer. Okay. Und das ist das Täuschungsmanöver des Feindes in den letzten Tagen. Und wenn Menschen nicht ganz klar sind für die Wahrheit und Stellung beziehen, wird die Wahrheit verwässert werden und dann wird die Wahrheit eingetauscht gegen Lüge, weil man gar nicht merkt, dass man in die Lüge abrutscht. Man ist schon gar nicht mehr bei der Wahrheit und Die Lüge wird dann manchmal auch als Notlüge noch bezeichnet. Und dann werde ich gefragt, ja, aber eine Notlüge muss doch möglich sein, Peter. Dann sage ich, hör mal, ist da Lüge drin oder nicht? Hast recht, da ist Lüge drin. Geht also nicht. Und wenn wir dann noch im Luther, im Psalm 96, Vers 13 lesen, denn er kommt zu richten das Erdreich, Punkt. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Seine Wahrheit, das ist das, was zählt. Und die Wahrheit Gottes ist die rote Linie, die wir haben. Es trennt Gutes vom Bösen. Und die Wahrheit unterscheidet sich in deinem Leben von anderen Menschen. Die Wahrheit des Wortes Gottes macht Menschen nämlich frei. Und das ist vielleicht das, was die sehen an dir und dass du manchmal angefeindet wirst, weil sie merken, du bist anders und sie schaffen das nicht. Und dann kriegst du plötzlich, ich bin schon angefeindet worden von Leuten, die ich gar nicht kannte, weil die einfach in mich geschaut haben, haben Jesus gesehen und Jesus wollten sie nicht. Und dadurch bin ich derjenige gewesen, der angegriffen wurde. Und Gottes Wort macht Menschen frei und das merkst du auch. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Wahrheit kommen, das Wahre zu schätzen und in dieser Wahrheit zu leben und die Wertschätzung der Wahrheit und was nicht wahr ist, das steht dieser Sache entgegen. Wir müssen die Wahrheit deklarieren. Wir müssen den Mund aufmachen und wir müssen unsere Sinne erneuern und klar damit dem Feind zeigen, dass wir diese irreführenden Lügen nicht haben wollen. Und noch eine Sache zwischendurch. Aus der Herde holt sich der Wolf immer die schwachen Schafe zuerst. Wenn du schwach bist, bist du für den Abfall besonders prädestiniert, weil die Leute merken, da kann ich landen. Bei den anderen, da brauche ich gar nicht hinzugehen. Und das ist auch wichtig, dass die Leute dann plötzlich begreifen, oh ja, das ist ja ganz anders, unser Pastor hat uns das immer so erzählt. Nein, das ist, ja, du hast ja recht, das klingt ja viel besser. Und putsch, bist du schon weg. Mit dieser Lüge bist du schon auf der Rutschbahn ins 15-Meter-Becken. Okay? Da müssen wir aufpassen und da bitte ich euch, bleibt an der Wahrheit, liebt die Wahrheit, lernt sie wertschätzen. Und wenn wir feststellen in den letzten Tagen, dann ist diese Botschaft an uns selbst gerichtet, damit wir geschützt werden. Aber wir sollen auch Segen und Licht sein für die, die in der Finsternis leben. Amen. Sicherlich keine Steckenpferdpredigt. Aber sie trifft unsere Tage und wir müssen damit umgehen lernen. Wir müssen merken, dass wir auch gefragt sind, gefordert sind. Und ich sage euch eins, wir haben einen großen Gott an unserer Seite und der wird uns durch alles führen. Was haben wir im Psalm 91 gelesen? Gell? Was wird mit den Menschen passieren? Lest nochmal den 91 und hört es euch nochmal an. Wir sind auserwählt. Amen. Ich wünsche euch eine gute Woche und bis zum nächsten Sonntag. Euer Pastor Peter.